Ich verlese den Predigttext aus Römer 3. Was hat nun der Jude für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir dann sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmt wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man da nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Ihre Verurteilung ist gerecht. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt ist aber außerhalb des Gesetzes Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt wurden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, und um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertigte, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur ein Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz.
Ja, vielen Dank, Isaac, für das Lesen des Wortes. Wie Isaac schon gelesen hat, kommen wir heute zu einem weiteren Abschnitt aus dem Römerbrief. Römer 3, 1 bis 31. Gnade und Glaube. So der Predigttext heute, so die Überschrift zu dem Thema. Und man kann den Text hier wie immer verschieden einteilen. Eine mögliche Einteilung, die ich gemacht habe, ist eine vierfache. Vers 1 bis 8, der Vorzug der Juden. Vers 9 bis 20, alle sind schuldig. Vers 21 bis 26, Gnade. Und die Verse 27 bis 31, Glaube, die auch dann zur Überschrift zu meiner Predigt wurden. Wir haben schon die ersten zwei Kapitel betrachtet und haben gesehen, dass Paulus einen imaginären Gesprächspartner vor Augen hat, mit dem er Fragen austauscht, mit dem er dann argumentiert pro und contra der Errettung der Gerechtigkeit. Auch hier sehen wir, wie auch in den ersten Abschnitten, immer drei Fragen oder Fragen, die er stellt. Hier haben wir drei Fragen. Was ist der Vorzug der Juden? In Versen 1 und 2. Hebt die Untreue der Juden die Treue Gottes auf? Verse 3 und 4. Und die dritte Frage. Warum zürnt Gott über meine Sünde, wenn durch sie Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit größer und strahlender wird? Kommen wir zur ersten Frage. Was ist der Vorzug der Juden? Viel in jeder Hinsicht, schreibt Paulus. Und was ist dieses Viel? Was macht es so aus, dass die Juden als Vorrecht haben, was so bedeutend ist? Es ist, dass ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut sind. In 5. Mose 4, Verse 7 bis 8 lesen wir: Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Israel ist eine kleine Nation, aber groß beschenkt. Große Nationen hatten das nicht. Eine weitere Stelle, die diesen Vorzug unterstreicht, ist Psalm 147, Verse 19 und 20. Er verkündete Jakob sein Wort, Israel seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen. So handelte er an keiner Nation. Und die Rechtsbestimmung, die haben sie nicht gekannt. Halleluja. Die Nationen kannten diese Rechtsbestimmung nicht, aber Israel kannte sie. Anvertraut waren ihnen die Aussprüche Gottes. Anvertraut bedeutet, dass sie eine Verantwortung gegenüber dem Gesetz haben und es nicht nur besitzen. Sie haben eine Verantwortung gegenüber dem, was sie von Gott kennen. In Römer 9, Versen 1 bis 5 nennt Paulus weitere Vorzüge der Juden, unter anderem die Sohnschaft, aber wahrscheinlich war das das bedeutendste Vorrecht, das sie hatten, der Besitz des Wortes Gottes. Die zweite Frage, hebt die Untreue der Juden die Treue Gottes auf? Das sei ferne, antwortet Paulus gleich. Oder auf keinen Fall. Vielmehr soll es so sein, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Wenn dem so wäre, dass meine Untreue Gottes Treue aufheben würde, dann wäre Gottes Treue zu mir abhängig von meinem Verhalten, beziehungsweise die Treue Gottes zu den Juden abhängig von ihrem Verhalten. Und auf uns übertragen wäre die Treue Gottes zu mir abhängig von meinem Verhalten ihm gegenüber. Und stellt sich die Frage, die sich jeder beantworten kann: Gottes Handeln ist abhängig von Menschen? Abhängig von mir? Auf gar keinen Fall. Gottes Wahrheit ist absolut und unabhängig. Gott ist treu. Wir hatten es heute Morgen in der ersten Stunde gelesen, in Psalm 31. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige zu mir dein Ohr, eilends rette mich. Werde mir zum Fels, zur Zuflucht, zum unzugänglichen Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Burg bist du, und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Ziehe mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist mein Schutz. In deiner Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst. Herr, du Gott der Treue. Paulus argumentiert hier mit Psalm 51, Vers 6. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Gottes Wahrheit ist absolut, ist an nichts gebunden außer an sich selbst und genauso seine Treue zu uns. Es ist sein Entschluss, uns treu zu sein. Das heißt nicht, dass wir machen können, was wir wollen. Er ist ja treu. Ja, er ist treu, aber achtet auch auf uns und wie wir leben, die wir seinen Namen tragen. Die dritte Frage: Warum zürnt Gott über meine Sünde, wenn durch sie Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit doch größer wird, wie es in Versen 5 bis 8 zusammengefasst heißt? Hier wird ein Prinzip sichtbar: Der Zweck heiligt doch die Mittel, oder? Das Mittel ist, Gottes Gerechtigkeit muss größer werden. Das ist das Ziel. Und das Mittel dazu sind meine Sünden. Je mehr ich sündige, desto heller und strahler und besser und größer wird diese Gerechtigkeit. Paulus zitiert es ja auch zum Schluss im Vers 8: Lasst uns das Böse tun, damit das Gute kommt. Die Antwort ist: Wer so denkt, deren Gericht ist gerecht. Aber wir reden uns die Sache ja nur schön und denken Gott und richten niemals. Warum sollte ich Gott fürchten? In Psalm 9, Vers 9 heißt es: Und er wird richten die Welt in Gerechtigkeit, wird über die Völkerschaften Gericht halten in Geradheit. Auch in der Apostelgeschichte lesen wir das. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Wir müssen gar nicht so weit forschen in der Bibel. Lass uns einfach bei dem Text bleiben, den wir behandeln, den Römerbrief. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 16: An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Christus Jesus. Gott wird richten. Das ist so eine Tatsache, die ist unumstößlich. Und wir sagen, ja, je mehr ich sündige, desto größer wird Gottes Gerechtigkeit. Das ist ja ein Trugschluss. Wenn ich mordend und raubend durch Sindelfingen gehe, einfach so, und ich dumm genug bin, mich auch noch schnappen lasse, und der Richter mich fragt: Herr Roman, warum haben Sie die Leute alle umgebracht? Warum sind Sie überall eingebrochen? Und ich dem Richter sage: Wissen Sie, je mehr ich sündige, desto größer wird die Gerechtigkeit Gottes. Je mehr kennen wir einfach den Irrsinn. Und wenn der Richter Humor hat, wird er sagen: Herr Roman, ich gebe ihm mal 15 Jahre und anschließend Sicherheitsverwahrung, damit sie genug Zeit haben, über diese Gerechtigkeit und Herrlichkeit Gottes nachzudenken. Vielleicht wird er auch die Bibel zitieren, wenn er sie kennt, und sagt, dass die Obrigkeit als Richter gegeben ist. Lassen wir das mit dem Morden, bleiben wir bei unserem Text. Römer 12, Vers 9: Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen uns nichts vormachen. Je mehr ich falsch bin, desto größer wird die Gnade, wenn Gott mir vergibt. Sondern wir sollen das Böse meiden, verabscheuen und am Guten festhalten. Es ist auch ein Trugschluss, um es nochmal abzurunden, zu meinen, dass durch meine Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit größer wird. Mein sündiges Verhalten hat niemals das Ziel, Gottes Gerechtigkeit größer zu machen. Wie vorhin gesagt, wenn ich raubend und mordend durch Sindelfingen gehe, dann will ich nicht Gottes Gerechtigkeit größer machen, sondern geht es um die von mir schon öfters zitierten vier Persönlichkeiten: Ich, meiner, mir, mich. Es geht nur um mich und das, was ich haben möchte. Sündiges Verhalten hat niemals Gottes Gerechtigkeit zum Ziel. Ich hätte ja gesagt, in den ersten Predigen über den Römerbrief, dass wir im Gerichtssaal Gottes sind. In Römer 1, 18 bis 32 wird die Schuld der Heiden, in 2, 1 bis 16 die Schuld der besseren Menschen behandelt und in 2, 17 bis Kapitel 3, Vers 8 die Schuld der Juden. Jeder hat seine Anklageschrift, jeder sitzt auf der Anklagebank. Die nur folgenden Verse 9 bis 20 in Kapitel 3 bilden eine Zusammenfassung dieser drei Abschnitte, ähnlich dem Schlussplädoyer eines Staatsanwaltes in einer Anklageschrift. Das heißt in Vers 9: Denn wir haben sowohl Juden hat so Griechen vorbeschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Alle, ausnahmslos alle, sind unter der Sünde. Aber diese Sünde ist keine Kuscheldecke, der man so gerne Mittagsschlaf macht, sich drunter kuschelt und es einem warm wird. Diese Sünde, unter der wir sind, das ist eine Last. Wie ein Diktator knechtet sie uns. Wir werden diese Sünde nicht los. Egal, was wir suchen, was wir versuchen, was wir tun, was wir lassen, wir werden die Sünde nicht los. Sie liegt wie eine Last auf uns. Manchmal spürt man es, manchmal spürt man es nicht, aber es ist eine Last. Wie ein Diktator, der uns knechtet. In den vorherigen Versen 5 bis 8 haben wir eigentlich Argumente gehabt, warum Gott mit uns doch eigentlich zufrieden sein könnte. Ich war, wie gesagt, je schlimmer wir sind, desto heller, klarer und reiner strahlt Gottes Herrlichkeit. Aber das stimmt nicht. Das widerlegt Paulus hier gerade mit dem Vers 9. Er, der in Anführungszeichen gesprochen, Staatsanwalt Gottes. In den nun folgenden Versen 10 bis 18 widerlegt Paulus nicht nur dieses Argument, sondern wie auf einem Amboss liegend wird jedes unserer Argumente zunichte gehämmert, im wahrsten Sinne des Wortes platt gemacht. Meint ihr sprechen von Schwerthieben, die uns treffen? Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, Peitschenhiebe prasseln auf uns nieder. In Summe sind es 14 Argumente, die auf uns niedergehen, und es sind fast ausschließlich Zitate aus dem Psalmen. Ich lasse sie einfach mal stehen, diese Gliederung, für die, die mitschreiben. Allein in den ersten 3 Versen gehen 6 Hammerschläge auf uns nieder oder Schwerthiebe. Da heißt es, ohne Schnörkel, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Die sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Etwas überspitzt gefragt, gibt es einen größeren Beweis unserer Sehnsucht nach Gott? Da ist auch nicht einer, der Gott sucht, nicht einer, der Gutes tut. Alle sind abgewichen, sagt Paulus. Alle. Da ist keiner, der verständig ist. Wir haben so viel Verstand. Wir können Operationen am offenen Herz machen. Wir können Operationen an Ungeborenen im Mutterleib machen. Wir können Herzen, Nieren, Leber und was weiß ich noch alles transplantieren. Augen und Augenlider. Es funktioniert. Wir können Satelliten bis auf den Mars schicken und darüber hinaus. Wir können mit diesen Satelliten Selfies von der Erde machen. Hier ist ein Bild. 1977 wurde eine Sonde Voyager 1 ins Weltall geschickt. Und als sie 6,4 Milliarden Kilometer von uns entfernt war, hat man ihr gesagt, hat sie eingetippt, dreh dich nochmal um und mach mal ein Bild von uns. Etwas salopp gesagt. Und was hat sie dann gemacht? Mein Befehl dauerte eine Zeit lang, bis er da war. Und das Bild oder die mehreren Bilder dauerten. Und dieser kleine Punkt, das sind wir. Das ist unsere Erde. Aufgehängt im Nichts. Und auf diesen kleinen Punkt hat Gott seinen Sohn geschickt. Und diese Sonde 1977, wir wissen ja, was für technische Möglichkeiten es damals gab im Vergleich zu heute, die ist immer noch unterwegs. Und wie ich gelesen habe, hat sie jetzt, wenn die Zahl noch stimmt, 17,6 Milliarden Kilometer ist sie von uns entfernt und funktioniert immer noch. Obwohl wir das alles können, ist unser Verstand zu klein, zu gering, Gott zu suchen, geschweige denn Gott zu finden. In Vers 13 und 14 heißt es, ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Und wer immer noch meint, so schlimm ist mein Mundwerk doch nicht, dann lasst uns doch einfach mal zwei Stellen aufschlagen. Zum einen Psalm 141, Vers 3. Das ist ein Psalm von David, der auch schon gewusst hat, dass es schwierig ist. Bestelle, Herr, eine Wache für meinen Mund. Wache über die Tür meiner Lippen. Lass mein Herz sich nicht neigen zur bösen Sache, gottlos Taten zu begehen mit Männern, die Übeltäter sind. Ich mag nicht kosten von ihren Leckerbissen. Stell eine Wache auf für meinen Mund. Herr, pass bloß auf mich, was ich denke und rede, oder wenn ich erst rede und dann denke. Stell eine Wache auf für meinen Mund. Wache über die Tür meiner Lippen. Zweite Stelle ist im Jakobusbrief, Kapitel 3. Dort heißt es in den Versen 5 bis 10, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Sieh, welch ein kleines Feuer, welch ein großer Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. So wie wir reden, so handeln wir auch. Wenn man beim Arzt ist, ich durfte es ja jetzt live erleben, sagt er dann, machen Sie mal den Mund auf und sagen Sie mal A. Und dadurch erkennt der Arzt den körperlichen Zustand des Menschen. Schaut sich den Rachen an, die Mandel. Wenn Gott sagt, machen Sie mal den Mund auf und sagen Sie A, erkennt Gott, wie wir hier gelesen haben, unseren geistlichen Zustand. Wie krank wir sind. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihrem Wege. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Und das stimmt. So wie wir reden, so handeln wir auch. Kain erschlägt Abel. Die erste Sünde außerhalb des Paradieses war Mord. Und Verwüstung und Elend, wie wir gelesen haben, ist eine gute Zusammenfassung der Menschheitsgeschichte, daher auch unsere Sehnsucht nach Frieden. Aber den Weg erkennen wir nicht, wie denn auch, ohne Respekt oder Angst vor Gott. Das fand ich gestern Abend auf der Homepage der ARD. Eine Rubrik, wann herrscht endlich Frieden in dieser irren Welt? Und das ist nicht unbedingt das Friedenszeichen unserer Regenbogen, sondern ist der Regenbogen derjenigen, die Homosexualität befürworten. Wie denn auch Frieden finden, ohne Respekt oder Angst vor Gott? Was die hier dargestellte Frau Kulu mit zu tun hat, weiß ich es nicht. Ich habe keine Zeit gehabt, mich intensiv damit zu beschäftigen. Ich fand nur diese Schlagzeile sehr interessant. Wann herrscht endlich Frieden in dieser irren Welt? Frieden herrscht dann, wenn wir Frieden mit Gott haben und wenn Jesus Christus als Herrscher wieder auf diese Erde kommt. Aber die ganze Welt, haben wir vorhin gelesen, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind unter der Sünde. Die ganze Welt ist, wie wir gelesen haben, dem Gericht Gottes verfallen. Wir wissen, schreibt Paulus. Eigentlich wissen wir es. Aber wir tun so, als ob wir es nicht wissen. Als ob Gott einfach nicht richten wird. Vor ein paar Tagen war es auch im Kalenderzettel, so ein Gespräch zwischen zwei Juden. Sie sagten, na Gott wird schon nicht richten. Und kurze Zeit später wurden sie mit 10.000 anderen in die Gefangenschaft, in die Verbannung geführt. Aber wenn das wahr ist, dass wir dem Gericht Gottes verfallen sind, wozu denn dann das Gesetz? Wenn aus Gesetzeswerken kein Mensch vor Gott gerecht werden kann. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, heißt es in unserem Text. Aber das Gesetz war Israel auch nie gegeben, um dadurch vor Gott gerecht zu werden. Denn wenn das möglich wäre, wozu brauche ich Gott? Ich habe das Gesetz, das kann ich halten, Häkchen dran, gerecht. Und wenn wir das könnten, das Gesetz halten, dann hätten wir Ruhm bei Gott. Aber den haben wir nicht. Den haben wir nicht erlangt. Mein Vater hatte vor kurzem Geburtstag. Und als ich ihn anrief, sagte er mir am Telefon, dass er sich wie 38 fühlt, aber das Spiegelbild sagt was anderes. Und das ist auch die Aufgabe des Gesetzes. Wir fühlen uns gerecht. Ich sag mal, wie 38. Aber das Gesetz sagt, nee, 83. Spiegelbild. Wir halten uns für gerecht. Für gut. Wir sind doch nicht so wie die. Hey, ich bin Jude, wir haben das Gesetz. Aber Spiegelbild zeigt uns unseren wahren, unseren sündigen Zustand. Um gerecht vor Gott zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, das Gesetz halten. Haben wir nicht, können wir nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir auch nicht. Die zweite Möglichkeit, vor Gott gerecht zu sein, ist, die Schuld zu bezahlen. Wie so ein Strafzettel. Das können wir als Recht nicht. Adolf Pohl, ein baptistischer Theologe, sagt in seinem Kommentar zum Römerbrief Folgendes. Bloßgestellt und grell beleuchtet in ihrer Schuld stehen Juden und Heiden da. Alle ihre Möglichkeiten sind ausgereizt. Die sind nicht mehr zu retten. Nur noch Gott kann vor Gott retten. Das geschah. Gott ist absolut heilig. Er muss Sünde strafen. Gott ist auch Liebe. Er liebt uns. Heiligkeit verlangt Strafe. Gottes Liebe will segnen. Was wir nicht tun können, die Strafe zu bezahlen, das tat Gott durch seinen Sohn Jesus Christus für uns, für dich. Was wir nicht tun können, das tat Gott durch seinen Sohn Jesus Christus für dich, für uns. Die Rechtfertigung durch Gott ist kein Prozess, in dem wir freigesprochen werden, in dem wir Pro und Contra abwägen, Indizien sammeln, Beweise sammeln und sagen, ja, Gott hat alles zusammengefasst und sagt, freigesprochen. Nein, Gottes Rechtfertigung ist kein Prozess. Es ist ein Akt Gottes, eine Handlung. An Karfreitag hat Gott Klarheit geschaffen. In den letzten 11 Versen 21 bis 31 erfahren wir, wie diese Gerechtigkeit Gottes aussieht. Vers 21 heißt es, sie ist ohne Gesetz, das heißt ohne Mitwirkung des Gesetzes, nicht außerhalb des Gesetzes, nicht illegal. Das Gesetz mit seinen Forderungen tut nichts hinzu. Wäre sie mit Gesetz, diese Gerechtigkeit Gottes, dann müssten wir das Gesetz halten. Zwar alle Forderungen, aber das können wir nicht und das wollen wir nicht. Deswegen ist die Gerechtigkeit Gottes ohne Mitwirkung des Halten des Gesetzes. Diese Gerechtigkeit Nehmt das mit, ist offenbart. Es ist kein Geheimnis mehr. Die Gerechtigkeit ist offenbart. Sie ist eine historische Realität. Die Offenbarung der Gerechtigkeit geschah in der Vergangenheit und ist bis in unsere Gegenwart gültig. Ein drittes. Sie wurde bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, heißt es in Vers 21. Sie ist nichts Neues. Ich möchte dazu eine Stelle aus Jesaja lesen, oder zwei Stellen. Einmal 42, Vers 21. Dem Herrn hat es gefallen um seiner Gerechtigkeit willen. Er macht das Gesetz groß und herrlich. In 53, Vers 11. Um der Mühsal seiner Seelen willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Diese Gerechtigkeit ist im Alten Testament schon angekündigt. Und ich habe nur zwei Stellen aufgezählt. Ein viertes, was die Gerechtigkeit ausmacht: Sie kommt durch den Glauben an Jesus Christus, heißt es in Vers 22a. Es ist der Knecht aus Jesaja 53, der Gerechte, der diese Gerechtigkeit aufgerichtet hat. Es ist Gottes Gerechtigkeit, die gilt. Und sie ist getrennt von allem menschlichen Mitwirken. Wir können nichts mehr hinzutun. Es ist alles vollbracht. Einen fünften Punkt erfahren wir über diese Gerechtigkeit Gottes. Sie gilt für alle Menschen, heißt es in den Versen 22b und 23. Durch unsere Sünde erlangen wir nicht mehr die Herrlichkeit, die wir vor Gott verloren haben. Alle haben diese Rechtfertigung nötig. Sie steht aber auch allen zur Verfügung. Das ist das Schöne daran. Sie steht allen zur Verfügung. Wir könnten Ruhm, Herrlichkeit bei Gott haben, aber durch die Sünde kommen wir da einfach nicht mehr dran. Ein sechstes in Vers 24. Sie ist ohne Verdienst. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Eine ähnliche Aussage finden wir in Johannes 15, 25. Und zwar geht es um das Thema, um den Begriff umsonst oder ohne Ursache. Ich gelesen habe, ist es dasselbe Wort. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Umsonst gehasst, ohne Ursache. Wir werden umsonst gerechtfertigt, ohne Ursache. Der Grund für ihren Hass gegenüber Jesus lag nicht in Jesus, der lag in ihnen. Der Grund für unsere Rechtfertigung liegt nicht in uns, sondern liegt in Jesus. Ohne Ursache. Ein siebtes, diese Rechtfertigung ist aus Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk, eine Gunst eines Größeren, einem Geringeren gegenüber, eine unverdiente Gunst Gottes. Verdient haben wir das Gegenteil, aber Gott schenkt sie uns. Ein achten Punkt lesen wir in Versen 25 und 26. Sie ist die Erlösung in Jesus Christus und hat Gott viel gekostet. Die Gerechtigkeit Gottes ist die Erlösung in Jesus Christus. Er ergriff die Initiative und stellte seinen Sohn als einen Sühneort hin, wie wir im Text gelesen haben. Sühneort. In Israel ging der Hohepriester einmal pro Jahr ins Allerheiligste hinein und er wirkte an der Bundeslade, indem er sie mit Blut eines Bockes besprengte, Sühnung für sein Volk. Diese Bundeslade mit den beiden Cherubim, die darauf thronten, war der Sühneort, wo Israel Sühnung erlangen konnte. Aber das Blut dieses Opfertieres konnte die Sünde Menschen niemals vergeben. Sie wurden nur zugedeckt und blieben unter der Nachsicht Gottes bestehen, wie wir gelesen haben. Denn sündige Menschen brachten dieses Opfer. Das muss man sich mal vorstellen. Gott hat das Stehenbleiben der Sünden all die Jahre geduldet. Die Sünden waren nur zugedeckt, nicht hinweggetan. Gott schuf den ersten Sühneort, diesen, wo die, diesen im Tempel, eine Stiftshütte, später im Tempel, diesen Sühnedeckel. Und er schuf einen zweiten Sühneort, einen viel besseren, und zwar auf Golgatha. Und sein Sohn, Jesus Christus, ist sein Opferlamm, um den Zorn Gottes über die Sünde ein für alle Mal zu vergeben. Hier wird Gott seiner vollkommenen Heiligkeit, also seiner vollkommenen Gnade, Liebe und Barmherzigkeit uns sündigen Menschen gegenüber gerecht. Das ist das, was ich jetzt auch begriffen habe, warum Herr Jesus zu einem Sühneort dargestellt wurde. Im Tempel, dort, wo die Bundeslade war, wurde Blut draufgespritzt und wirkte Sühnung. Und jetzt auf Golgatha, an dem Kreuz, wo Jesus blutete, wurde Sühnung für mich erwirkt. Meine Sünden sind vergeben. Gott sieht das Blut und sagt, ja, vergeben. Das ist ein Fakt. Matthäus 5, Vers 17. Dort sagte Herr Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das bedeutet nichts anderes als alle Forderungen des Gesetzes, die mir gegenüberstehen. Hat er erfüllt? Alle meine Übertretungen, die geschehenen, die noch geschehen werdenden, hat er gesühnt. Alle Forderungen des Gesetzes für alle Zeit sind für alle Menschen am Kreuz von Golgatha gesühnt worden. Diese Last, nicht diese Kuscheldecke, diese Last, die ich vorhin gezeigt habe, ist vergeben. Sie ist abgenommen von mir. Wir können unseren ganzen Rucksack mit dieser ganzen Last, die ganze Last, die uns drückt, uns alle unsere Sünden, da gehören sie hin, ans Kreuz. Wir sind freigemacht davon, Geschwister. Die Last der Sünde ist nicht mehr auf uns. Glaube wird rettender Glaube, wenn wir ihn auf den Herrn Jesus Christus setzen. Ein Zitat von Otto Michler, ein Tübinger Theologe, der nicht mehr lebt, der dort in Tübingen gelehrt hat. Auch eine Auslegung zu dem Römerbrief. Es ist rettender Glaube. Aber diese Gerechtigkeit, die ich in Gott habe, wird nur dann mein Besitz, wenn ich sie im Glauben annehme. Sonst nützt das nichts. Der Glaube bringt die vollbrachte Gerechtigkeit in meinen Besitz. Aber mein Glaube bringt nicht die Gerechtigkeit. Nochmal, der Glaube bringt die vollbrachte Gerechtigkeit in meinen Besitz, dann habe ich sie. Aber mein Glaube bringt mir nicht die Gerechtigkeit. Zwei Beispiele dazu. Wenn mir der Gewinner des Lotto-Jackpots, der vor kurzem bei 31 Millionen Euro stand, das Geld schenkt, warum auch immer, macht das Abholen des Vermögens nicht das Vermögen, sondern bringt es in meinen Besitz. Das Gehen eines fertigen Weges bahnt nicht diesen Weg, sondern ist das Benutzen des gebahnten Weges. Das Nehmen der Gerechtigkeit Jesu Christi bringt es in meinen Besitz, aber mein Inbesitznehmen macht nicht die Gerechtigkeit, die ist einfach da. Wer glaubt und nimmt, was Gott darbietet, der macht dadurch nicht die Gerechtigkeit, sondern nimmt die gemachte Gerechtigkeit an. Deswegen ist auch jeder Ruhm ausgeschlossen, wie wir gelesen haben. Das heißt in Vers 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ich finde das so befreiend, dass ich einfach nur diese Gerechtigkeit nehmen muss. Ich muss nichts bewirken, dass ich diese Gerechtigkeit habe. Ich muss sie nur nehmen. Wir urteilen, schreibt Paulus, denn wir urteilen. Anfangs hatte ich gesagt, dass wir uns in einem Gerichtssaal befinden. Und nun hören wir das Urteil, durch Glauben gerechtfertigt. Freispruch, durch Glauben gerechtfertigt, freigesprochen. Und wie jetzt? Wurde das Gesetz verbogen? Nein, schreibt Paulus in Vers 31. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Warum? Weil Jesus Christus alle Forderungen erfüllt hat. Alle. Er hat alle Forderungen des Gesetzes. Die Strafe für Ehebruch, die Strafe für Mord, für Diebstahl. Alle Forderungen, die es darüber hinaus noch gibt, den Eltern ungehorsam zum Beispiel. Alles hat er getragen. Alles ist bezahlt. Im Römerbrief, wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Der Sünder, wir alle Menschen werden von Gott verurteilt. Aber die Strafe für dieses Urteil hat Jesus Christus auf sich genommen. Wir müssen sie nicht mehr bezahlen. Das Gesetz wird erfüllt. Die Sünde wird gerichtet, die Sünde wird verurteilt. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Das Gesetz ist erfüllt. Und wir stehen staunend daneben und beten an. Zum Schluss zwei Zitate. Eins, das vorhin schon erwähnte, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus Christus brachte keine Rebellion. Er hat das Gesetz nicht beiseite geschoben. Er hat es komplett erfüllt, sodass alle Rechtsforderungen Gottes uns gegenüber nicht mehr gültig sind. Er hat für dich und für mich bezahlt. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und mit diesem Vers aus Römer 10, Vers 4 wünsche ich uns alle eine gesegnete Woche. Amen.